Ihr hört Kontext.
Was geht schon los?
Natürlich. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Nach kurzer Sendepause sind wir wieder da, nicht ganz vollständig, weil Annemarie natürlich schrägstrich nicht da ist, schrägstrich krank ist, schrägstrich was aber keine Zeit hat, ich weiß es nicht genau.
Sucht euch was aus. Ja.
Und auf jeden Fall mit dabei sind natürlich der Alex.
Hallo
Alex.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Und der Erik.
Hallo.
Den ich gleich nach der Eröffnung abstechen soll. Ich weiß bloß nicht genau warum. Warum soll ich dich abstechen?
Nein, wir haben doch hier Themen, ja, für internationalen Bereich. Ich weiß nicht, ob das international, ja doch, passt eigentlich da rein. Also bei Netflix in Deutschland gibt es ja 2 neue Serien mittlerweile. Und nur mal ganz kurz, dieses Altered Carbon, hat das von euch jemand gesehen?
Ich wollte es immer noch gucken, aber ich habe es noch nicht geguckt.
Ich habe es fast komplett geguckt, weil ich deswegen fast komplett, ich habe ungefähr 80% geguckt. Und dann nimmt die Story so eine seltsame Richtung ein, die mir überhaupt nicht gefällt. Und vielleicht kann mir jemand von den Hörern sagen, ob das wieder gut wird gegen Ende, ob sich das noch lohnt, die letzten 3 Folgen noch zu gucken. Da sind ja nicht so viele. Weil am Anfang ist so eine richtig schöne futuristische Geschichte mit einem Kriminalfall, der da gelöst werden soll. Und und dann dreht es irgendwie. Ja, ich will.
Aber was war jetzt? Aber was ist jetzt? Also ist es zu fantastisch oder was?
Nee, also am Anfang, also wie war das? Du hattest ein Stück geguckt oder?
Ich habe nur den Trailer geguckt und wollte es gerne sehen.
Ach, den Trailer, du bist ja wieder Annemarie.
Sprechen es ja noch also, nicht. Wir besprechen es ja noch nicht.
Ja, also wollen wir das mal besprechen? Oder
können wir
so,
gerne
oder?
Machen. Ja, wie gesagt, ich habe es auf dem Radar.
Aber nur mal so kurz als Hinweis für die oder als Kommentaranregung für unsere geschätzten Hörer. Falls das jemand komplett durchgeguckt hat, vielleicht kann mir jemand sagen, ob das noch in eine andere Richtung geht. Also bei Altered Carbon, da konnte man ja eigentlich nicht entgehen bei Netflix, weil da ist mir ja ständig zugeballert worden mit Werbung. Da geht es quasi darum, dass irgendwie der menschliche Geist verpflanzt werden kann in andere Körper. Das heißt, die Reichen zum Beispiel, die nutzen das dann halt, dass sie immer mal sich regenerieren oder die lassen Klone von sich erschaffen und machen dann, was weiß ich, riskante Sachen. Und wenn sie da irgendwo dahin scheiden, dann lassen sie sich halt in den Klon rein transportieren. Und es wird aber mal jemand umgebracht und es wird jemand gesucht, der dann ermitteln kann, was da genau passiert ist. Und hierzu wird jemand wiedererweckt, dessen Geist schon irgendwie 250 Jahre quasi auf Halde lag, und der wird in einem neuen Körper wiedererweckt, und der neue Körper hat aber auch mal jemand anders gehört, und da gibt es halt ein paar Verwicklungen, und er ermittelt dann in diesem Fall für diesen reichen Typen, der selber irgendwie umgebracht wurde, und er will halt wissen, wer ihn umgebracht hat. Sein Geist lebt mittlerweile in seinem Klon weiter, also er ist jetzt nicht tot, sondern ja, und die Story nimmt dann nachher so eine seltsame Richtung an, die was mit dem Leben des Typen zu tun hat, der vorher da drin war, lässt sich schwer erklären jetzt, merk schon. Aber da ist dann halt plötzlich nichts mehr mit Hightech-Science-Fiction-Welt. Die sind dann so irgendwie nur noch so in so einem Dschungel drin und bei so einer Widerstandszelle und sowas. Und das ist alles irgendwie ein bisschen bäh. Am Anfang war es richtig cool und spannend. Wäre gut, wenn mir jemand sagen könnte, ob das noch irgendwie cool wird gegen Ende. Ich habe dann irgendwie nach der 8. Folge aufgehört oder nach der 7., weiß gar nicht. Jetzt hat er nur 10 Folgen. Ich will nur wissen, ob es sich lohnt, noch zu Ende zu gucken, weil da geht ja jede Folge eine Stunde. Also das ist schon ganz schön Lebenszeit.
Jetzt ziehst du doch durch, Mensch.
Keine Zeit mehr jetzt. Also Altered Carbon, ansonsten sehr cool am Anfang, sehr Blade Runner-esque, so die Stadt und coole Effekte, und dann, wie gesagt, ab dem Moment ist dann irgendwie so ein bisschen wie The 100, wo die nur noch in diesem Dschungel sind. Eine Serie möchte ich noch empfehlen, was eigentlich jetzt keine Serie im eigentlichen Sinne ist, die wir hier üblicherweise besprechen, sondern ist die Serie Dirty Money auf Netflix. Hat da einer von euch schon mal was gehört?
War das nicht eine Doku oder ist das wirklich eine
genau,
Serie?
Genau, das ist eine Doku-Serie. Also hier hat man Dokumentarfilme mal einen Haufen Geld gegeben, dass die wirklich mal richtig gut recherchieren können, und es gibt glaube ich 4 Folgen, wenn ich mich da recht erinnere. In der ersten Folge geht es um den VW-Skandal, was natürlich gleich ein Riesending ist, hauptsächlich für Amerika, wie das da abgelaufen ist. Dann gibt es eine Folge über jemanden, der so ein Kreditsystem aufgezogen hat für so so Mikrokredite, die quasi in den USA ist es wohl sehr beliebt, in Kleinanzeigen so, hey, ruf hier an, dann kriegst du $1,000 bis zu deinem nächsten Gehaltscheck oder sowas, so Kurzkredite, ja, und damit viele Leute abgezockt hat mit sehr, sehr hohen Zinsen. Und dann ist eine Folge, da geht es um die Pharmaindustrie, das ist, glaube ich, die dritte Folge, da geht es um Valeant Pharmaceuticals in den USA, war ja ein bekannter Fall, die haben eigentlich alle möglichen Pharmafirmen zugekauft, so kleinere Firmen auch, die irgendwelche namhaften Präparate hatten und haben dann, kaum hatten sie die gekauft, diese Präparate sehr teuer gemacht, was gerade in den USA dazu geführt hat, dass eben viele ihre lebenswichtigen Medikamente sich nicht mehr leisten konnten, die halt einfach mal irgendwie von $3 pro Pille auf $700 pro Pille hochgegangen sind und die müssten irgendwie täglich einnehmen oder so, ne? Ja, das Ganze. Und dann haben sie ein, was noch über so eine Bank in den USA, über die HSBC, die hauptsächlich Geld mit Drogenhändlern macht. Dann war noch irgendwas mit diesem Maple Syrup in Kanada und eins noch über Donald Trump. Also absolut hochinteressant, jedes einzelne davon. Sehr, sehr empfehlenswert. Die Serie Dirty Money auf Netflix. Unbedingt mal angucken.
Klingt gut, werde ich mir mal angucken. Hatte ich auch schon gesehen, aber irgendwie noch keine Zeit gefunden.
Komplett durchgeguckt.
Super.
Habe ich auf meiner Reise letztens, da hatte ich mir das alles Netflix runtergeladen aufs Tablet und habe das dann geguckt. Das war echt Hammer. Richtig gut recherchiert. Ja, aber was man da so für Einblicke bekommt in die Wirtschaft, da graust einem dann, was da so für Sachen passieren. Eieiei. Also Dirty Money, Netflix angucken.
Gut, okay. Dann haben wir natürlich auch noch Serien im Angebot, die wir besprechen werden und die wir als angeschaut haben. Das sind unter anderem eine deutsche Serie, Hinterfing, und dann The End of the Fucking World. Das ist eine britische Serie, die aber mittlerweile auf Netflix läuft. Und The Marvelous Mrs. Maisel, nicht zu verwechseln mit Inge Maisel oder Die drei Damen vom Grill, die läuft auf Amazon. Und die haben wir uns angeschaut. Wir würden natürlich ganz oben anfangen. Hinterfing hat schon einen erst recht skurrilen Titel. Und Erik wird uns mal kurz vorstellen, worum es dabei eigentlich geht.
Ach, ich? Okay. Ist etwas überraschend. Okay. Ups. Also
bayerisches Krimi-Drama-Serien.
Ja, genau. Dingsbums. Ist eine bayerische Serie, also das ist ja jetzt nicht gerade, löst ja nicht gerade Jubelschreie aus hier in unserer Runde, wenn es heißt, wir gucken sowas. Aber wir müssen natürlich auch mal einen Blick in die deutsche Serienlandschaft werfen, wo es ja doch ab und zu mal vielleicht ein paar Perlen gibt. Und in Hinterfing geht es um einen fiktiven Ort, irgendwo zwischen Ingolstadt und der Tschechei, irgendwo so mitten wirklich im tiefsten Bayern. Und es geht eigentlich um diesen ganzen Filz, der dort herrscht, bestehend aus Bürgermeister, der heißt Alfons Zischel, und der ist privat, hat er ziemlich viele Schulden auch, und gerade in dieser Gemeinde, da geht eigentlich gar nichts, da ist keine nennenswerte Industriesiedlung, da ist eigentlich gar nichts, da versuchen sie jetzt mal ein bisschen was zu installieren, da wollen sie so eine Shopping-Mall da hinbauen, die irgendwie so Richtung Bio und vegan und sonst was geht, nee, vegan nicht, da wollen sie auch irgendwie Tier oder Fleisch oder keine Ahnung.
Also egal, die Metzgerei.
Es soll da sowas installiert werden, um da ein paar Leute wenigstens dahin zu locken. Und das Problem ist nur, es gibt keine Autobahnabfahrt dort. Das heißt, da muss noch ein bisschen im Hintergrund Lobbyarbeit betrieben werden, dass da irgendwie eine Autobahnabfahrt hinkommt. Und das ist natürlich dann, wie immer bei solchen lokalpolitischen Sachen, dann wird sich gegenseitig der Ball zugeschoben. Wer zahlt dafür? Zahlt das Land? Zahlt der Ort? Der Ort hat kein Geld. Das Land will auch nicht zahlen. Und da muss dann halt ein bisschen im Hintergrund ein bisschen erpresst werden, geguckt werden, wer hat gegen wen was in der Hand. Parallel oder am Anfang gibt es noch so eine Beerdigung, dass irgendwie der ehemalige Bürgermeister, glaube ich, ist verstorben, und deswegen ging das jetzt an den...
Der ehemalige Bürgermeister und Vater, das ist ja noch das Brisante. Ja,
genau, der Vater von dem Typ, genau. Und der Alfons Zischel, der bewirbt sich dann als Bürgermeister für den Ort, macht da so Wahlplakate, das sieht man.
Nee, der ist ja, andersrum, der ist ja Bürgermeister. Ist
okay.
Und hat aber, wie gesagt, diese ganzen Scheiß da am Laufen, will halt überall seine Finger mit drin haben und lebt aber eigentlich nur von dem Ruhm seines verflossenen Vaters, der quasi da so im Sinne eines Paten quasi alles in der Hand hatte. Und nachdem der halt weg ist, bröckelt das alles so ein wenig auseinander. Und man merkt halt, dass er quasi es versucht, allen irgendwie recht zu machen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber gar keine Chance hat, da was auf die Beine zu stellen, weil er eben gar nicht mehr diesen Einfluss hat. Auf der anderen Seite aber, wie gesagt, wird ihm gleich auf der Beerdigung wird ihm der Wagen quasi gepfändet, weil er das nicht mehr auf die Reihe kriegt. Er hat eine bildhübsche Frau, die Künstlerin ist, die dann in dieser, ich sage jetzt mal, Metzgerei, Shopping Mall, eine Vernissage haben soll oder so eine Galerie, die da eröffnet werden soll. Und alle, die da so.
Auch noch mit seiner Oma, mit seiner Mutter irgendwie zusammen, ne, die dann immer.
Genau, und die wohnen im ehemaligen Haus, also von ihm, also seinem ehemaligen Kindeshaus. Und die Mutter, die lebt noch dort, hat aber so ein bisschen, sag ich mal, Alzheimer oder zumindest vergisst immer mal so ein paar Sachen.
Legt sich ja mit ins Bett, wenn er gerade mit seiner Frau. Ist das überhaupt seine Frau? Nee, Freundin.
Doch, nee, das ist seine. Also, naja, Frau, Freundin, jedenfalls.
Weiß sie nicht.
Erstaunlicherweise wohlgesonnen. Liegen da im Bett. Sie versucht ihm gerade einen zu blasen und dann kommt die Frau, die Mutter, und legt sich dazu. Fantastische.
Ja. Genau, und die andere liegt noch unter der Decke quasi und muss dann halt erstmal abbrechen. Na, auf jeden Fall erfährt er dann auch noch, dass irgendwie sein Vater da irgendwelche Schwarzgeldkonten hatte. Das stellt er dann fest, als er mal den Safe irgendwie knacken kann endlich. Und ja, und dann gibt es noch ein bisschen aktuelle politische Themen, denn dieses kleine bayerische Kaff soll auch ein paar Flüchtlinge aufnehmen und da sind sie natürlich alle nicht so dafür, dort in diesem Ort, wie das halt so in der bayerischen Provinz dann so ist, ne? Ja, aber ich muss natürlich sagen, ich hab wirklich nur die erste Folge durchgehalten. Das ist, mir hat so ein bisschen, ich mag ja so diese wie heißen die Eberhofer-Krimis da,
Heimat-Krimi oder was?
Da gibt es so eine ganze Filmreihe und ja, warte, ich finde es nebenbei raus, wie es heißt. Gibt es so eine ganze Filmreihe und da ist wirklich so ein ganz abhaarender Humor. Da geht es zum Beispiel Dampfblut, die ist einer. Sagt ihr vielleicht, oder Kriesnockel-Affäre. Kennst du sowas?
Nee, sagt mir gerade gar nicht.
Kartoffelknödel, nee. Schweinskopf, Al Dente gab es und da geht es halt um diesen einen, ist auch so ein bayerischer Polizist in der Provinz, gespielt von Sebastian Betzel und der gerät halt immer wirklich an ganz absurde Kriminalfälle, die da in seinem Ort passieren und da könnte ich mich wegschmeißen. Also das sind halt richtige Filme, die laufen auch im Kino und die sind einfach so lustig. Also, und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Da war halt einfach, es war halt so richtig, wirklich bayerisches Regionalfernsehen, TV-mäßig auf, waren zwar so ein bisschen Sachen drin, wo man sagt, ja, das war jetzt mal ein bisschen lustig. Aber mir hat so das richtig Durchschlagende gefehlt. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Naja, ich bin da ja auch immer sehr, sehr skeptisch. Ich muss sagen, deutsche Serien haben es in der Regel schwer, weil sie halt über ein gewisses Niveau gefühlt so, also das für die sie gemacht sind, dann passt das schon, aber es klappt halt manchmal nicht. Und hier ist es so, dass ich sagen muss, es war erstaunlich undeutsch. Natürlich war es in diesem Dorf, natürlich war es bayerisch, natürlich haben die alle irgendwie entsprechend mit dem Dialekt gesprochen, aber ansonsten war es halt wirklich eine ziemlich düstere und böse Krimiserie mit einem ganz anderen Format, die vielleicht stellenweise so einen Hauch von Fargo verströmt hat für mich. Und das aus dem Bayerischen Rundfunk, muss ich sagen, hätte ich so nicht erwartet. Und es wurde ja auch in keinster Weise irgendwie politisch angepasst. Es war halt so, dass man sagt, weißt du, Fälle, die da passiert sind oder das, was dort passiert ist irgendwie, das könnte halt auch irgendwo anders gut gespielt haben und das war insofern wirklich provinzial, aber Weltklasse irgendwie Niveau und das war eine der Serien, wo ich mir gewünscht hätte, dass wenn Netflix Eigenproduktion macht, die irgend sowas in dieser Richtung machen, aber die verkaufen sich wahrscheinlich nicht ganz so weltweit. Also insgesamt sehr, sehr positiv überrascht, gerade von der Hauptperson, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, wie heißt denn der Hauptdarsteller eigentlich? Maximilian Brückner, der macht das ganz, ganz großartig. Dieser Alfons Zischel, der ist einfach, der spielt das so grandios und guckt die ganze Zeit, guckt dann irgendwelche hier, im Nachtprogramm auf Bayerischen Rundfunk, irgendwelche Zugfahrten, wo die Kamera vorne drin steckt. Seine Frau will ihn eigentlich ins Bett locken, ob er noch seinen ehelichen Pflichten so ein bisschen nachkommt und der guckt sich da die Nase weg und hat dann irgendwelche Albträume von irgendwelchen anderen Stieren, die ihn da greifen oder so. Also toll gemacht und dafür, dass es, ich habe auch nur die erste geguckt, weil da muss man sich auch drauf einlassen, muss ich zugeben, aber es macht halt Lust auf mehr, ne? Allein schon diese Eröffnungsszene, wo man weiß ja, glaube ich, am Anfang gar nicht so richtig, wer das eigentlich ist, aber der da quasi in der Tiefkühltruhe, das ist dieser Bürgermeister und der wird quasi schockgefrostet Also sitzt dort ewig lange schon drin, kriegt einen Eimer Wasser, wird wieder geschockgefrostet und hinterher stellt sich heraus, dass das eben dieser Klüngel ist, weil er natürlich als Bürgermeister auf der ganzen Seite im Rahmen des Wahlkampfes, die stehen halt quasi auch kurz vor der Wiederwahl des Bürgermeisters und muss jetzt auf der einen Seite so dieses Flüchtlingscamp durchdrücken, auf der anderen Seite will aber der andere unbedingt eine Autobahnausfahrt unbedingt an seinem Dorf haben und. Also da ist eine ganze Menge eben dieser Kleinstadt-Clinch irgendwie enthalten. Also das hat mir schon gefallen. Alex, du bist ja eigentlich so ein Typ, der doch öfter mal deutsches Programm auch guckt. Wie sah es bei dir? Kam es bei dir gut an?
Ja, also man muss, wie du schon sagst, man muss zugute halten, das ist schon einer der besseren deutschen Sachen, den ist, sag ich mal, ja, ich gucke ab und zu mal was Deutsches. Ich gucke auch gerne den Tatort, da oute ich mich ja auch. Von daher ist das schon unterhaltend. Also ist auf jeden Fall nicht so ein, wie du schon sagst, nicht so eine typische deutsche Sache, obwohl auch so ein paar typische deutsche Sachen halt Autobahnabfahrt und so ein Kram ist halt typisch deutsch, sag ich mal. Aber Es ist schon auf jeden Fall besser. Trotz alledem, keine Ahnung, wie man sagt, hat es mich jetzt nicht komplett abgeholt, wo ich dann sagen würde, oh, ich muss jetzt hier mal weiter gucken und ich will jetzt irgendwie die nächsten Folgen sofort gucken. Das hat es bei mir irgendwie nicht ausgelöst. Keine Ahnung warum. Eigentlich gucke ich sowas ganz gerne. Aber irgendwie, mir hat irgendwie was gefehlt. Also, ja, die haben gut gespielt und es war zum Teil sehr makaber und alles. Aber irgendwie, so richtig gepackt hat es mich nicht. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht unbedingt weiter gucken, weil es einfach so nicht der Mega-Raser was war, wie du schon sagst, persönlich besser als das Netflix-Format, was wir schon mal besprochen hatten. Deswegen sehe ich es genauso, dass man das lieber auf Netflix hätte bringen sollen. Ob das so für die breite Masse im Ausland was gewesen wäre, weiß ich nicht. Ob das dann, weil das lebt ja auch so von dem Bayerisch, ne, von diesem, von der Provinz und wenn du da so ein Ami bist, weiß nicht, ob du damit drauf klarkommst und kannst wahrscheinlich auch nicht so darstellen, weil du kannst ja dann nicht den Dialekt so im Englischen übersetzen und sowas, das wird vielleicht schwierig werden. Deswegen weiß ich nicht, ob das funktioniert im Ausland, müsste man mal recherchieren. Aber so richtig abgeholt hat es mich nicht. Also man muss ja auch sagen, wir haben es ja reingenommen, weil es gab ja mal eine sehr, sehr gute Rezession auf Spiegel Online, die haben das ja auch gelobt und angepriesen, deswegen haben wir es ja mal gesagt, wir nehmen es mal mit rein. Ja, muss man auf jeden Fall zugestehen. Es ist eine gute deutsche Serie, aber es kommt halt jetzt auch nicht an gute ausländische Serien ran. Also muss man einfach zugestehen, da fehlt einfach noch.
Was der Serie fehlt, also im Verhältnis zu internationalen Produktionen, ist auch so die Art des Erzählens, die Geschwindigkeit. Das ist halt doch so ein bisschen beschaulicher erzählt. Das hat schon so ein bisschen dieses, Kleinstadt-Drama und dann so wird so ausgebreitet. Also da fehlt noch so ein bisschen die Action, die in Ansätzen da ist. Ein bisschen gestraffter vielleicht noch, ein bisschen mit mehr, hier und da ein bisschen mehr Witz. Wäre das sicherlich eine großartige Serie.
Ja, aber es gibt ja auch sehr ruhige, wie wir oft schon gesagt haben, nordische Serien, Schweden, Norwegen und so ein Kram.
Ja, aber die leben wieder von der Landschaft und die hast du da nicht gehabt.
Ja, nicht mit von der Landschaft, aber halt auch einfach von den Charakteren und von der Story, auch so Kriminalfall oder Thriller. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt was und ich werde es aber nicht weiter gucken. Und dafür hat es mich nicht gepackt, leider. Schade eigentlich. Ich habe ein bisschen mehr versprochen, was aber nicht gehalten hat.
Du hast die vorgeschlagen, ne? Aufgrund dieser Rezension.
Ja, vor vielen, vielen Monaten, ja.
Erik, wie sieht es bei dir aus? Ist das was du zu Ende gucken wirst?
Nee, ich glaube nicht.
Mir ist es wahrscheinlich ähnlich. Ich werde nochmal in eine zweite Episode reingucken, weil ich einfach die Art und Weise des Erzählens und das Format interessant finde, also für eine deutsche Serie. Und mal gucken, ob es noch ein bisschen Fahrt aufnimmt dann letztlich.
Was man so gut erhalten muss, ist, dass hier die GEZ wirklich für einen guten Zweck und eine gute Sache verwenden. Nee, muss man ja mal so sagen. Ne? Also das gut ist ja auch durch sowas finanziert worden. Und da kann man dann schon sagen, ja, dafür ist es gut gemacht. Ne? Also dafür habe ich gerne meine 50 Euro überwiesen, aber ja.
Die Frage ist zum Beispiel auch, was kostet die Produktion einer solchen Serie? Das wäre mal also interessant, hinten raus zu gucken, also in wie viel Mitteln man sowas machen kann. Nicht jetzt um Verschwendung der Steuergelder oder irgend sowas in der Richtung, sondern einfach nur um zu gucken, wie schafft man es, mit doch relativ kleinem Budget eben sowas rüber auf die Bühne zu bringen. Oder liegt es nur daran?
Zweieinhalb Mille.
Mindestens.
Werbe ich mal in
den Raum. Ich gucke halt mal neben Wikipedia. 650.000 wurde es gefördert.
Katzenzoom.
Keine Ahnung. Aber trotzdem, also schaut es euch mal an. Ist vielleicht noch in der einen oder anderen Mediathek enthalten. Lief ja auf im Bayerischen Rundfunk, wird sicherlich den dritten Programm nachher rauf und runter gedudelt. Und ich überlege gerade, warum schreiben die eigentlich hier, ist als Video on Demand über Netflix verfügbar seit September 2017. Das stimmt doch nicht, oder?
So eine Lüge.
Naja, kann ja mal einer nebenbei ganz kurz
mal Netflix das anschmeißen. Jemand mal probiert vielleicht. Vielleicht geht's ja. Hat das jemand probiert? Vielleicht geht's ja.
Nö, ich habe nur gerade gelesen, weil ich wissen wollte, kann ja mal gucken, einer nebenbei, und mir dann ganz kurz mitteilen. Ansonsten eine Staffel, 6 Episoden, ja, mit 45 Minuten, schon dieses klassische Drama-Format. So, dann soll es das zu Hindefingen gewesen sein. Gut, dann Alex, du hast Pastewka geguckt.
Ja,
ich auch.
Da hat ja, ich glaube, irgendeiner gesagt, dass jetzt hier die neue Staffel kommt, die auf Amazon ausgestrahlt wird. Die haben sie irgendwie gekauft, die Rechte, keine Ahnung. Muss mir andere helfen. Auf jeden Fall habe ich da mal reingeguckt und dann so positiv überrascht von dieser ersten Folge, die mega lustig war und glaube, direkt eine Stunde ging. Also grandiose Witze, grandiose schauspielerische Leistung, würde ich fast sagen, aber ist es eigentlich nicht. Aber der Pastewka körpert diesen Typen schon ziemlich, ziemlich gut. Also wirklich mega lustig. Wir haben uns da wirklich sehr belacht gegenseitig. Und dann direkt das Ding durchgeguckt. Werden ja dann nur noch 30 Minuten folgen. Aber wirklich sowas, also sich da sehr, sehr gesteigert im Vergleich zu den alten Staffeln. Man muss die alten Staffeln gar nicht unbedingt kennen, nicht geguckt haben. Man kommt da sofort rein. Aber wirklich so witzig gemacht und so witzige Folgen zum Teil. Und der Typ, also der ist aber so, der ist wirklich grandios. Also der ist wirklich einer der besten deutschen Comedian. Und er spielt das so grandios, witzig und also richtig, richtig gut.
Ich habe mich aber ein bisschen drum gedrückt, weil ich Angst hatte, dass die im Verhältnis zu den alten ein bisschen abkacken.
Ich würde sogar sagen, viel, viel besser geworden. Viel, viel besser. Und sehr, sehr guter Humor und coole Themen. Und also wirklich ein ganz großes Kino. Hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Erik, kannst du das unterstreichen? Du hast es auch gesehen?
Ich fand es auch sehr gut, ja.
Hast du es auch komplett durchgeguckt?
Nee, erstmal nur die erste Folge. Nee, zwei Folgen habe ich geguckt. Und ich fand es sehr lustig, ja.
Soll ja eine 10. kommen oder so, ne?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, dass, also jeden, den du fragst, der das gesehen hat, der sagt eigentlich das Gleiche. Und es ist ein richtiges Zufall, glaube ich, geworden für Amazon. Und die werden da schon wieder, gerade mit der Serie, wieder ganz schön Anteile gewonnen haben in Deutschland. Also das,
hat jemand von euch die vorhergehende Serie geguckt? Weil die Staffel.
Ja, irgendwie 4 oder 5 Jahre her, ne? Also die haben ja irgendwie gesagt,
geht es irgendwie darum, dass er mit der Anke Engelke oder mit wem hat er da
wie heißt die?
In dieser, hat er irgendwie eine Sendung, da spielt er irgendwie so einen total komischen Typ. Und da will er das nicht weitermachen und redet da mit seiner Agentin und die hat aber schon zugesagt für die nächste Staffel.
Annette Frier heißt die.
Ja, und hat schon zugesagt gehabt und sehr lustig. Ja. Das will man nicht zu viel verraten.
Nee. Aber das auch, aber ihr müsst ja mal weitergucken, weil dann kommen dann auch noch Game of Thrones Anspielungen oder eine Folge, wo dann, also es ist mehr für Erik, Daniel guckt es ja nicht Game of Thrones, aber es ist so cool gemacht, weil die dann wirklich am Anfang auch so ein Teaser, so einen Hinweis zeigen, wer die letzte Staffel von Game of Thrones noch nicht gesehen hat, bitte jetzt nicht angucken, weil da so Sachen verraten werden. Es ist so geil, wo der dann ist er dann, kann man gar nicht, darf man ihm gar nicht drüber erzählen, weil er dann der Witz wegnimmt, aber das müsst ihr euch aber angucken, das ist so gut gemacht, der Typ. Noch
so
ist
viele Film- und so Serienreferenzen drin, wenn er dann, der große Streit entbrennt ja mit seiner Freundin, Frau da, weil er dann mal irgendwie nicht abwarten kann, irgendwo die letzte Folge von was zu gucken.
Ja.
Und dann guckt er das heimlich und dann kommt es aber irgendwie raus.
Also immer sehr, sehr, schon teils vorhersehbar, aber halt witzig vorhersehbar. Du ärgerst dich nicht, weil das dann so ist,
wie es ist. Der Typ sich mal anstellt, ist. Ja. Dass sich dann mal irgendwo rauswindet aus irgendwelchen Geschichten.
Nee, aber Daniel, musst du dir auf jeden Fall angucken. Also da bist du auch ein Fan von Pastewka, da wirst du auf jeden Fall scheckig lachen.
Ich werde es beim nächsten Mal berichten. Also, ihr habt mir jetzt mehr Lust gemacht, als ich es vorher schon hatte.
Mach's dich kaputt.
Dann kommen wir zur nächsten Serie, die wir besprechen wollen, die definitiv auf Netflix läuft. The End of the Fucking World, eine britische Comedy-Serie. Und wenn man britische Comedy-Serien in den Mund nimmt, dann bin ich ja eigentlich schon dabei. Und diese Serie hat mich an mehr als einer Stelle extrem überrascht. Das Interessante ist, und da versuche ich das so spoilerfrei zu machen wie möglich, es ist wohl eine zweite Staffel angekündigt worden, was einen etwas ratlos zurücklässt, aber wie gesagt, im Fernsehen und in sowas, auch in diesem Medium ist alles möglich, und bei diesen grandiosen Schauspielern und der grandiosen Geschichte kann ich mir gut vorstellen, dass das eben dann auch nochmal funktioniert. The End of the Fucking World fängt relativ schwarzer Humor angehaucht, lustig an. Hauptdarsteller sind zwei Hauptdarsteller im Prinzip. James, der ist so ein wenig, so ein wenig psychopathisch behaftet, träumt die ganze Zeit davon, andere Leute umzubringen, ist aber 17, also geht noch zur Schule, ist aber dort gleichzeitig wieder so ein Außenseiter, und wenn er halt gehänselt oder geärgert wird, dann hat er die wildesten Fantasien und will jemanden umbringen und macht, also in den Gedanken macht das dann auch so. Das sieht man als Zuschauer auch, das wird dann quasi so, diese lebhafte Fantasie wird dann entsprechend umgesetzt, und eines Tages sitzt beim Essen, analysiert so ein bisschen seine Schulgänge und sieht ein hübsches, attraktives Mädchen, das ebenfalls ankommt, Elissa, die plötzlich mit ihm redet, obwohl er, wie gesagt, der eigentliche Außenseiter ist. Und er denkt dann, ja, dann werde ich halt sie umbringen. Und dann machen sie so eine Art Roadtrip und erleben einiges. Und er versucht dann während des Roadtrips, also sie mehrfach zumindest erstmal in Gedanken umzubringen. Und während Elissa eigentlich nur, ja, lebt und den Tag genießt. Und das Interessante dabei ist, deswegen rutscht das dann so von Comedy so ein wenig in Drama ab und macht aber, machen die Macher dahinter so extrem gut. Man merkt so ein bisschen die Geschichte, die hinter diesen beiden Jugendlichen im Prinzip sind, die beide nicht ganz normal sind, in Anführungszeichen, aber auch aus dem Elternhaus entsprechend rauskommen. Also das wird nachher noch ein wenig aufgeklärt, was mit dem Jungen auf sich hat, warum der nur bei seinem Vater aufwächst. Dann andererseits seine Freundin, also die im Roadtrip ihn quasi begleitet, kommt auch aus dem Elternhaus, das ein wenig zerrüttet ist, wo der Vater sie quasi anmacht und die Mutter es aber nicht mitkriegt. Aber der Vater ist dann so ein bisschen, so himmelhoch jauchzend, da so etwas daherläuft. Ganz, ganz interessant. Und sie reisen halt durch die Gegend und es passiert so einiges. Und unter anderem überfallen sie halt, überfallen ist gleich übertrieben, aber sie versuchen halt eigentlich eine Tankstelle zu überfallen. Und da passiert auch wieder was ganz Unerwartetes. Also sie bekommen da quasi Hilfe und versuchen dann irgendwie da aus der Sache wieder rauszukommen. Dann übernachten sie irgendwo und dann laufen sie wirklich jemanden über den Weg, der potenziell, sage ich mal so, um jetzt nichts zu spoilern, da ein Psychopath sein könnte. Und das löst sich aber auch nicht so ganz in Wohlgefallen auf. Und so wird an ganz vielen unterschiedlichen Stellen eben ihm ein Handlungsschauplatz aufgemacht, der typisch britisch eben sehr, sehr dunkel, sehr, sehr düster ist und von einer Schwarzschattierung in die nächste hinabfällt und immer dunkler und immer düsterer wird. Und wie gesagt, während ich die am Anfang eben eher als Comedy-Serie mir angeschaut habe, diese Serie, entwickelte diese sich immer mehr zum Drama, aber ich konnte diese 8 Folgen halt quasi nicht von der Hand weisen. Ich musste sie zu Ende gucken, nicht am Stück. Aber so innerhalb von einer Woche war das dann auch abgefrühstückt. Also diese 8 Episoden, die gehen auch in der Regel, das ist ein typisches Comedy-Format, zumindest im britischen, im amerikanischen auch, so diese 20 Minuten. Und großartiger Soundtrack dazu, großartige Schauspieler. Also die beiden Hauptdarsteller, die machen das ganz, ganz großartig und hat mir ausgesprochen gut gefallen und ist eine der Serien, die ich dann ruckzuck, unabhängig davon, dass wir das, glaube ich, ich habe es vorher schon zu Ende geguckt, dann besprechen wollten, die mir ausgesprochen gut gefallen hat. Erik, du hast es, glaube ich, auch komplett einmal durchgeguckt, oder?
Ich habe es komplett durchgeguckt. Das ist natürlich bei mir jetzt schon ein bisschen her, weil es war schon vor einiger Zeit. Aber ja, ich fand auch die Stimmung sehr genial. Es war so ein bisschen was, hat das ein bisschen was von About a Boy. Nicht von dem Film, sondern eher von dem Buch. Von der Stimmung her war viel Musik drin. drin, die sehr gut gepasst hat. Es waren nicht so diese typischen, die typischen Songs, die so verwendet werden. Gerade auch diese abgefahrene Geschichte, die trägt halt unheimlich dann, dass er, dieser James, der ist halt irgendwie, der verbrennt sich da seine Hand, um da überhaupt mal irgendwas zu fühlen und weiß nicht, dann kommt halt das Mädchen auf ihn zu und die Serie nimmt halt auch kein Blatt vor den Mund. Ja, sie fragt ihn dann halt, ob er es ihr mal mit der Zunge besorgt und so und dann verabreden sich für den nächsten Tag, wo er das dann machen soll und lauter so eine Sachen. Also das ist absolut, wird alles ausgesprochen, da wird jetzt nichts irgendwie hinterm Baum gehalten, sondern auch was da alles so passiert, teilweise die absurden Sachen während ihres Roadtrips oder überhaupt der Grund für den Roadtrip, wie das alles dann so vorangeht und es ist jetzt nicht so, am Anfang denkt man vielleicht noch, ja, da finden sich zwei und es wird so eine Liebesschnulzengeschichte, das ist überhaupt nicht, ne? Aber es ist einfach eine echt richtig coole Serie und das sind so diese englischen Serien, wo jede Folge auch immer nur so kurz ist, also das kann man wirklich ratzfatz durchgucken, da sind irgendwie die 8 Folgen, die es hat, das hat man irgendwie in 1-2 Stunden hat man das weg und dann ist man durch, geht ja gut, Binge-Watching bei Netflix.
Ja, also wie gesagt, ich war ja auch begeistert und ich weiß nicht, Erik, wie dir es ging, aber dieser Dreh, hast du die von Anfang an so auch als dunkles Drama so ein bisschen mit wahrgenommen oder hast du auch eher als Comedy angefangen?
Ja, Comedy nicht, aber irgendwie klang das so, weiß nicht, wie was leicht Lustiges, ja, vielleicht, aber dass das dann doch so ein bisschen tiefer geht und da finde ich, da macht die Serie eigentlich ganz gut, weil am Anfang denkst du immer noch, ja, das ist ganz locker, leicht, auch die Sachen, die da passieren, die stimmen da erstmal damit überein, dann wird so langsam aber sicher so ein bisschen die Schraube angezogen, das finde ich sehr gut gemacht.
Alex, wie sieht es bei dir aus? Hat dich The End of the Fucking World überzeugen können?
Naja, ich habe ja die erste Folge gesehen und die ersten 2 Folgen gesehen. Die erste Folge fand ich auch noch ganz, so wie ihr, so relativ cool und frisch und was anderes und coole Charaktere und haben einen komischen Slang drauf und machen komische Sachen, ne, und alles ganz, ganz anders mal. Hab dann direkt im Anschluss die 2. Folge gesehen, wo es mich dann irgendwie genervt hat, keine Ahnung. Ich fand dann irgendwie diesen Typen und seine Freundin da irgendwie mega anstrengend irgendwann dann, weil die halt so atypisch sind, ne, so halt komisches Verhalten an den Tag legen. Und das hat mich dann irgendwann im Laufe der 2. Folge irgendwie genervt dann, ne? Also ich weiß auch nicht, das dann ist ja schon anders, ne? Und fand es dann irgendwann anstrengend. Und dann konnte ich die auch nicht mehr so richtig, konnte ihnen irgendwie nicht mehr so richtig zuhören und mit ihrem Verhalten. Ich meine, vielleicht könnt ihr mir dann irgendwie nochmal die Angst nehmen, dass es dann in den nächsten Folgen irgendwie anders wird. Oder ob die dann weiter so ihr Ding durchziehen und ihre Verhaltensweise an den Tag legen.
Aber naja, irgendwie hat es mich dann. Es ist schon ein Road-Movie, aber halt ein bitterer, aber halt mit so auch Hintergrund. Also Milieustudie könnte man fast sagen. Wie sind die so geworden, wie sie sind?
Ich fand die beiden halt so dann doch irgendwie überzeichnet und nicht überdreht, aber halt ein bisschen ins Extreme gezogen. Und das hat irgendwie, ich weiß auch nicht, hat mich halt irgendwie genervt dann. Und ich fand es dann sehr anstrengend, das zu gucken und die beiden zu ertragen, wo ich dann gesagt habe, oh nee, dann lass gut sein, dann bin ich jetzt raus aus dem Thema und ich widme mich anderen Serien. Von daher, ich fand es dann irgendwann too much. Also dann, die sind ja schon sehr, sehr krass unterwegs und mit ihrer Ausdrucksweise und wie sie sich so gegenseitig verhalten, fand ich dann einfach zu anstrengend. Ich weiß auch nicht, das hat mich dann irgendwie dann nicht mehr mitgenommen und habe gesagt, oh, 2 Folgen und das war's dann. Ich hatte auch eigentlich gedacht, dass es besser wird oder dass ich da besser, dass ich es auch dann weiterhin gut finde, aber irgendwie, nee, hat mich dann irgendwie nach der 2. Folge dann verlassen, der Elan, das weiter zu gucken.
Erik, würdest du dich, also wie gesagt, die 2. Staffel ist ja nicht direkt bestätigt, sondern nur die Möglichkeit einer Fortsetzung gegeben oder angekündigt worden. Würdest du dir wünschen, dann eine Fortsetzung zu haben?
Ja, hab schon Ja gesagt.
Ja, okay. War so ein bisschen drüber gesprochen deswegen.
Ja, nee, war cool. Also ich fand das echt cool. So, auch so diese englische Art und Weise und die Musik und so, das hat alles so gut gepasst. Und ja.
Ging mir
cool.
Halt ähnlich. Und ich würde mich auch freuen, wenn dann mal was kommen würde. Aber wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann vielleicht nicht ganz so der ersten Staffel entsprechend widerspiegeln würde, weil es schon im Rahmen des Settings natürlich auf, sagen wir mal so, diese Art und Weise auch hingebaut, also hingestrebt worden ist. Insofern, weiß ich nicht genau. Aber gut, sind genügend andere Charaktere so mit eingeführt worden, wo man das entsprechend hätte ausbauen können oder ausbauen können möchte. Aber mal schauen. Also ich fand's cool. Und ja, schauen wir mal. Erik, du hast noch was?
Ja, bei Sonstiges jetzt. Ne? Also sind wir da jetzt schon fertig mit
die ja, End of
the Fucking World?
Das war das. Okay. Zum einen, ganz kurz, einen Nachtrag, du hast es rausgesucht. Hinterfing läuft tatsächlich auf Netflix.
Ja.
Ging uns irgendwie, wir haben es damals noch im Stream geguckt, auf den Bayerischen Rundfunk. Aber kann man jetzt mittlerweile auch entsprechend bei Netflix schauen.
Kann man vielleicht dann auch in Deutsch gucken auf Netflix.
Hinterfing ist ja Deutsch.
Ja, Bayerisch.
Bayerisch. Achso, meinst du mit Untertitel? Das wäre natürlich geil. Das wäre natürlich mal echt eine coole Sache. So. Du darfst, jetzt besonders.
Achso, jetzt darf ich. Ich war ja letzte Woche mal in Irland und da bin ich, habe ich mit einem Kollegen, sind wir auch irgendwie auf das Thema Serien gekommen und so und war ja IT-Crowd, ist immer noch eine von meinen Lieblingsserien und ich habe dann irgendwie mal so einen Film, so ein Zitat gebracht aus der Serie und da ist er gleich drauf angesprungen und ich dachte gar nicht, dass der so Serien guckt. Und dann, oh ja, das ist seine Lieblingsserie, IT-Crowd und so. Und ist da voll abgegangen und hat mir erzählt, dass der Chris O'Dowd, der ist ja Ire, der kommt quasi aus einem Ort in der Nähe von unserem Büro. Also wir sind da ein bisschen außerhalb von Dublin und der ist dann in der Nähe dort in diesem Ort groß geworden und er hat mir gleich noch, hat mich auf eine Serie hingewiesen, die ich bis dahin noch nicht kannte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir es vielleicht hier schon mal besprochen hatten. Könnte natürlich sein, Daniel, dass du das schon mal angesprochen hattest. Und zwar ist das Moon Boy. Und zwar Moon, nicht wieder Mond, sondern da ist noch ein E dran. Also Moon Boy. Und
ja, die Familie heißt Mooney, glaube ich.
Oder Mooney, ja, ja. Mooney Boy.
Und okay. Die ist großartig.
Ja, das hat er mir auch gesagt. Und ich habe dann gleich mal ein Stück reinguckt, die ist quasi auf YouTube, kann man da ganze Folgen gucken.
Ja?
Und ich habe dann abends im Hotel mal so ein, zwei Folgen geguckt, die ist echt großartig. Also wer so diesen Humor von Chris O'Dowd mag aus IT-Crowd, der muss hier unbedingt mal reingucken, denn Chris O'Dowd hat die Serie auch gemacht. Also er ist der Creator, er hat sie geschrieben, zusammen mit jemand anders zusammen. Und in der Serie geht es darum, um einen kleinen Jungen und Chris O'Dowd spielt den imaginären Freund von diesem Jungen. Und der Junge wird halt immer gehänselt oder irgendwas in der Schule und er gibt ihm der Chris O'Dowd immer so Hinweise, was er jetzt machen soll und das ist total lustig. Man kann es jetzt nicht so richtig beschreiben, vielleicht kann man es sich auch nicht vorstellen, vielleicht klingt es auch ein bisschen cheesy, wenn ich es beschreibe, aber guck da einfach mal rein. Mooney Boy.
Drei Staffeln. Mit,
ja.
Auch
drei
typisch,
Staffeln
schon. Das sind nur drei Staffeln, 18 Folgen.
Auf YouTube habe ich irgendwie nur eine gesehen, aber vielleicht ist die auch irgendwo verfügbar, dann kann man da mal reingucken. Hat auch Top-Bewertungen bekommen auf diversen Portalen, habe ich das gesehen. Also Mooney Boy. Und einmal bei Chris O'Dowd sind, vielleicht haben es die geschätzten Hörer mitbekommen, es gibt ja auf Netflix diese Serie oder den Film Cloverfield Paradox und Cloverfield gab es ja einen Film, Cloverfield, dann gab es 10 Cloverfield Lane und jetzt der dritte Film in diesem Universum, der auch von J.J. Abrams in Klammern Lost mitproduziert ist, ist eben dieses Cloverfield Paradox und da spielt Chris O'Dowd auch mit. Das spielt halt auf so einer Raumstation und die Raumstation möchte da irgend so ein MacGuffin installieren im Weltall, was irgendwie ganz viel Energie erzeugen soll und da geht ein bisschen was schief und dann sind sie plötzlich irgendwo ganz anders im Universum und wissen nicht, wo die Erde ist und so. Der Film ist ein bisschen quatschig, ne? Ich habe aber auch nichts anderes erwartet. Ich dachte, das ist so, ja, so ein B-Movie-Horror-Filmchen und wenn man sich darauf einlässt, dann geht das schön.
Ich wollte gerade sagen, ich habe den auch gesehen und fand den gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, ich habe auch nichts erwartet und fand auch Daniel Brühl ganz
cool. Erde? Wo ist denn die Erde? Ach, wir stehen auf dem Kopf. Ach, da ist ja die Erde. Also, das sagt alles über diesen Film, ne?
Ja, aber geil war die Szene mit Chris O'Dowd, wo er seine Hand sieht.
Nicht spoilern.
Doch.
Nicht Spoiler.
Na gut, dann ganz allgemein, kannst du sie bewegen? Der so, nein, sonst wirst du sehen, dass ich dir einen Finger zeige.
Ja, der hat echt lustige Szenen da. Ansonsten die zu dem Film vielleicht noch eine lustige, eine interessante Info. Der Cloverfield sollte eigentlich ins Kino kommen. Dann haben die Macher selber gemerkt, dass der scheiße ist und haben gedacht, nee, wir geben das mal zu Netflix. Und Netflix hat dann aber einen geschickten Schachzug angewendet. Die haben nämlich im Rahmen des Super Bowls in den USA eine Werbung geschaltet. Da wurde halt sinngemäß der Trailer gezeigt. Und dann wurde so gesagt, ja, jetzt wenn der Super Bowl vorbei ist, könnt ihr das auf Netflix gucken, den Film. Ne? Und da haben natürlich sehr viele Dinge geschaut. Ja.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, also so schlimm war nur auch wieder nicht, oder?
Ja, also ich gucke ja viel so B-Movie-Schrott da. Das passt.
Haben eigentlich
da
die drei Sachen was miteinander zu tun, Erik? Nee, ne?
Bitte?
Haben eigentlich die drei Cloverfield-Sachen was miteinander zu tun? Nee, ne?
Sag ja, die sind so. Alle, spielen alle in demselben Universum. Also da passieren ja auch, ja, kennst du einen der Filme?
Ja, die anderen beiden habe ich gesehen, ja.
Na gut,
das eine, der erste ist doch mit der Wackelkamera, ne? Hier
genau,
Angriffe dann, von oben da, und...
Genau, dann kommt ja was im
Cloverfield. Der zweite ist hier im Keller.
Bunker. Joker, ja.
Na gut, und das sind ja die letzten Minuten, deuten dann auch wieder darauf hin, dass es in einem Universum spielt.
Ah, okay.
Und das jetzt, Cloverfield Paradox, ist quasi so ein bisschen die Vorgeschichte.
Also ich muss ja sagen, der erste war der schlimmste, den konnte ich nicht zu Ende gucken. Aufgrund dieser Kamera und der ganze Döns drumherum. Der zweite war ganz okay und der dritte ist auch okay.
Der war großartig.
Ja.
Cloverfield Lane, der ist großartig.
Ja, großartig, so weit würde ich nicht gehen.
Definitiv.
Ich würde so weit nicht gehen.
Der ist richtig großartig, ja. Aber Cloverfield Paradox spielt nicht in derselben Liga wie die ersten zwei. Da ist da noch ein Stückchen unten drunter. Boah, ja, für Serienfans, da sind halt viele dabei, die man aus irgendwelchen Serien kennt. Das macht schon Laune, das zu gucken.
Vor allen Dingen, ist euch mal aufgefallen, hast du es im Original geguckt oder hast du es auf Deutsch geguckt?
Ich habe es im Original geguckt.
Also, ist dir mal aufgefallen, dass Daniel Brühl verdammt gutes Englisch spricht?
Ja.
Aber jeder andere, der dort quasi, der Russe, Italiener oder was immer war, die natürlich mit ihrem eigenen Slang gesprochen haben. Nur Daniel Brühl als Deutscher hat den deutschen Ton nicht
was
mit drin gehabt.
Soll er diesen Hitler-Slang da anwenden?
Ja, irgendwie sowas. Ne, weißt du, bei jedem haben sie es gemacht, selbst bei Chris O'Dowd. Nee, der war ja, was war denn der? Der war ja gar nicht ihr. Naja, egal.
Aber irisch ist echt schwierig. Also ich war drüben, ne? Ich meine, wir haben ja viel auf Englisch, auf Arbeit ist alles komplett auf Englisch, ne? Und so. Aber da auf Irisch, also wo ich die Kollegen, ich muss mich da dermaßen jeden Morgen reinhören in das Irische. Weil die haben natürlich untereinander.
Whisky trinken, dann geht es besser, Erik.
Nee,
also, du Whisky trinken, dann geht es besser.
Das hilft dann noch weniger, da kann man sich noch weniger konzentrieren. Aber wenn die da einmal, ganz schwierig da reinzukommen. Gerade die haben dann teilweise Worte gehabt, die habe ich noch nie gehört. Also naja, okay, das nur dazu. Also Mooney Boy, sagst du Mooney Boy?
Ja,
Mooney. Und ja,
also so heißt die Familie.
Nicht Netflix Paradox, Cloverfield Paradox auf Netflix. Kann man ja, wenn man Netflix hat, kann man es ja mal gucken.
Ach, na klar, kostet ja nichts, brauchst du 10 Euro im Monat.
Jo.
Dann kommen
wir weiter im Text.
Zur nächsten, und da war ich komplett auf dem Holzweg. Die Rede ist von The Marvelous Mrs. Maisel. Nicht wegen der Inge.
Aber irgendwie
dachte ich an Mrs., keine Ahnung, ich habe immer Mrs. Marvel, also diese Comicfigur. Und am Anfang dachte ich, es geht irgendwie, ja.
Ach,
irgendwie
warte mal, ich habe noch ein was vergessen.
Superhelden.
So, the End of the Fucking World, sorry. Wusstest du, dass das auf einer Graphic Novel basiert? Vielleicht kennst du das ja sogar,
nee.
Du bist ja so Comic-Fan.
Nee. Wusste ich nicht.
Das hatte ich irgendwo, warte mal, hatte ich irgendwo gelesen, das wollte ich noch mit anbringen. Also, muss mal suchen, das findest du bestimmt irgendwo. Es basiert auf irgendeiner Graphic Novel, das wollte ich dir nämlich noch sagen.
Okay, mal gucken. Nee, und dann war ich komplett auf dem Holzweg und als ich dann gesehen habe, okay, das ist, ich meine, nicht, dass ich jetzt Superhelden-Gedöns gerne gucke, war ich ganz froh, dass das nicht war, aber dann dachte ich schon so, was ist das, die 20, nee, nicht 20er Jahre, welcher Zeit spielt das? Naja, war auch nicht, ja, so ein Ding.
Irgendwo Richtung Mad Men oder so, ne?
Ja.
60er, 70er oder sowas.
Und war dann verdammt angetan. Und dann habe ich dummerweise Erik seinen Kommentar gelesen. Also ich habe die erste Folge voller Begeisterung geschaut, habe dann Erik seinen Kommentar gelesen und habe es noch nicht geschafft, die zweite zu gucken. Alex, du hast es auch zu Ende geguckt, oder? Oder hast du mehr geguckt als eine
Folge? Nein, um Gottes Willen.
Oh, hätte ja sein können. Nee, aber erzähl mal, worum geht's denn?
Ich habe die erste Folge gesehen. Also, die Marvelous Miss Maisel, klingt so ein bisschen deutsch, ne? Löst sich dann auch auf, warum das so deutsch klingt. Auf jeden Fall lernen wir eine sehr lebensfrohe junge Dame kennen, und zwar die Miriam in Mitch Maisel, also Mitch ist der große Name, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir am Anfang, wie sie halt ihren Ehemann kennenlernt. In New York, ich lese ja gerade in den späten 50er Jahren, so jetzt haben wir es auch mal gelöst, sehen halt, wie die Mitch ihren Ehemann kennenlernt, beide sind Juden, sage ich mal, deswegen auch der deutsch angehauchte Name, eine jüdische Familie, die halt dann da heiraten, eine große, schöne Hochzeit feiern, alles klassisch, eine klassische Hochzeit verleben. Sie, man merkt schon so ein bisschen, dass sie den Schalk auf der Zunge liegen hat, also auch bei der Hochzeitsrede, die sie ja macht, sehr, sehr makaberen Witz abreißt. Ich habe ihn gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber er hat einen sehr makaberen Witz, so dass die alten Rabbi angegriffen fühlen.
Sie hat gesagt, irgendwie, da war, sag mal, Schrimps bei irgendwo war mit drin, ja, und Schrimps sind nicht koscher, und da sind die dann im Kreis gesprungen.
Also merkt schon, dass sie ein lustiges Wesen hat. So, und das ist so der Eingang in die Serie, in die erste Folge, und dann machen wir eigentlich einen Sprung, ich würde fast sagen so 3-4 Jahre später. Wir sehen, dass sie eine sehr, sehr ordentliche und ja, brave Hausfrau geworden ist, hat zwei Kinder, ist Hausfrau, er arbeitet klassisch im Büro, hat einen Bürojob 9-to-5 und hat aber dann ein großes Hobby und geht dann geht dann regelmäßig in einen Nachtclub, um dort Stand-up-Comedy zu machen. Also geht dann auf die Bühne und macht einen klassischen Stand-up-Comedian. Und sie ist halt so ein bisschen sein Backup und reitet ihn, oder nicht bereitet ihn vor, sondern unterstützt ihn dann, holt ihn mit dem Taxi ab, bringt seine Klamotten vorbei, kümmert sich, dass er gute Auftrittszeiten bekommt, kocht dann da immer leckere Sachen für den Clubbesitzer, dass er dann die Auftrittszeit von, keine Ahnung, 1 Uhr in der Nacht auf 11 Uhr Primetime vorverschiebt. Also wirklich eine sehr, sehr liebe, nette Ehefrau, macht alles für ihren Mann und unterstützt ihn da zu 110%, dass er da, ich sag mal, sein Hobby durchziehen kann. Und man hat immer so das Gefühl, er will das dann zum Hauptberuf machen und versucht dann irgendwie das als Sprungbrett zu nutzen, um dann da mal irgendwie der große Stand-up-Comedian zu werden. Im Endeffekt endet dann alles darin, dass sie rausfindet, dass er seine Witze gar nicht selber schreibt, sondern von einem sehr großen, bekannten TV-Comedian kopiert, was sie komplett, sag ich mal, enttäuscht, ne? Weil sie sagt immer, ihr Mann ist so ein Witziger und er schreibt die Witze selber, und dann muss sie halt rausfinden, dass er das gar nicht macht, sondern einfach nur kopiert. Und daraufhin, das ist eine Szene, eine andere ist, wo die beiden dann mit Freunden in den Club gehen und sie ihn noch so ein bisschen vorbereitet und ihm ein, zwei Sachen an die Hand gibt, die er doch erzählen soll. Und dann ist er so tierisch aufgeregt, weil seine Freunde im Publikum sitzen, und er verhaspelt sich komplett und der Auftritt ist dann komplett in die Hose gegangen. Und das ist eigentlich so der Auslöser dafür, dass er dann zu Hause, sag ich mal, die Hosen runterlässt und sagt, er hat auf das ganze Leben gar keine Lust, auf die Kinder, auf die Ehefrau, und er hat eine Affäre mit seiner Sekretärin, und er verlässt sie einfach mal jetzt. Ne? Also ganz,
die ist aber strohdoof, muss man sagen.
Die ist halt genau, strohdoof. Genau, die ist sehr, 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 sehr einfach gestrickt.
Kann ich mal einen Spitzer benutzen, einen elektrischen.
Genau. Auf jeden Fall ist das so der Break in der Serie, wo dann wirklich diese Frohnatur, diese sehr, sehr positiv denkende und agierende Mitch dann auf einmal, man merkt so richtig, wie ihr Leben zusammenbricht. Ne, und sie gar nicht so richtig weiß, was jetzt los ist. Sie geht dann zu ihren Eltern, was eine sehr, sehr schöne Szene ist, wo sie dann bei ihren jüdischen Eltern auf der Couch sitzt. Und
Monk.
Der Vater wird von dem Monk-Teller gespielt. Also wirklich, das war eine ganz, ganz tolle Szene, wo er dann irgendwie sich ans Klavier setzt und seine Wut rauslässt und die Mutter irgendwie im Badezimmer heult und sie das gar nicht verstehen kann, weil sie ja eigentlich, ja, sie geben ihr, der hat die Schuld, dass sie sich dann so einen schwachen Ehemann gesucht hat damals, und ganz grandiose Szene. Ja, und dann nimmt sie sich da so eine koschere Flasche Rotwein und betrinkt sich damit, und dann kommt, wie es kommen soll, und sie geht halt kommt ihr in den Club wieder hin, in den Nachtclub, und betrunken wie sie ist, geht sie dann auf die Bühne und erzählt dann dort so ein bisschen ihre Lebensgeschichte, was halt mega gut ankommt, was halt super lustig ist, ne, und wo die Leute dann wirklich sie abfeiern für ihre Darstellung oder ihren Auftritt. Sie wird dann halt noch verhaftet, weil sie halt dann blank zieht. gerade zu dieser Zeit war das wahrscheinlich sehr, sehr anstößig. Ne?
Und wird dann halt, auch das heute wäre das ganz normal.
Keine Haare dazu nachkriegen. Ja, wie gesagt, und da merkt man schon, dass wo die Reise hingehen soll, dass sie halt dann aus dieser schlimmen Situation dann noch wahrscheinlich was Gutes macht. Und man merkt halt schon immer im Laufe der Serie, merkt dann schon, dass sie so ein bisschen der witzige Part ist und der einfallsreiche Typ ist und sich die Witze so ausdenkt oder halt lustige Geschichten drauf hat. Und das wird halt am Ende der Serie oder Ende der ersten Folge dann auch bewiesen, dass sie dann halt eine sehr, sehr gute Show abliefert auf der Bühne. Das wahrscheinlich schon dann der rote Faden sein wird, dass sie dann halt höchstwahrscheinlich eine Karriere hinlegt auf der Bühne. Aber das erfahren wir, sage ich mal, noch nicht in der ersten Folge. Man endet halt mit mit der Situation, dass sie halt auf der Bühne stand, dann verhaftet wird, wird er freigelassen oder wird er rausgeholt, wird von der, ich sag mal, Sekretärin, von dem Clubbesitzer, keine Ahnung, das ist so eine.
Weil die, glaube ich, die Barbesitzerin ist, oder?
Ja, irgend sowas. Sie holt sie raus und sagt halt, ja, sie hätte noch nie, weil sie hat nur zwei solch gute Auftritte gesehen. Das war ein anderer Typ und halt sie. Und sie hat sehr, sehr hohes Potenzial und sie sollte da weitermachen hin und her. Und damit endet das eigentlich dann die erste Folge, dass man dann halt dann so ein bisschen denkt, dass sie dann halt die große Stand-Up-Karriere startet. Mein Fazit, also ich fand die erste Folge sehr, sehr sympathisch. Die Hauptdarstellerin, die Mitch, die ist ein ganz, ganz netter Charakter und die ist lustig und man guckt ihr gerne zu, wie sie halt so agiert und alles perfekt irgendwie auf die Reihe kriegt und dann doch irgendwie zusammenbricht aufgrund dieser Trennung. Sehr schönes Setting, so der 50er, 60er Jahre, das ist alles sehr, sehr hochwertig gemacht. Im Endeffekt fand ich auch die Story irgendwie sehr, sehr sympathisch. Also ist eigentlich gar nicht mein Metier, aber das alles in allem, die Schauspielerin und die Geschichte und das Drumherum fand ich sehr, sehr angenehm. Also ich werde auf jeden Fall nochmal in die zweite Folge reingucken. Noah wird uns der Erik wahrscheinlich wieder den Wind aus den Segeln nehmen, weil der hatte schon weiter geguckt.
Nein, nicht ganz. Schon
ein bisschen mehr zu sagen.
Vielleicht nur ein bisschen eine kleine Richtungskorrektur. Also du nimmst halt an, dass sie jetzt die Karriere startet als Stand-Up-Comedian. Das ist nicht so.
Oh.
Das dachte ich nämlich auch. Ich dachte auch, okay, jetzt geht's los. Ne? Ah. Es geht aber eher dann so um diese ganzen Probleme, die, ja, weil ihr Mann oder ihre Familie legt ihr nahe, dass sie es doch mit ihrem Mann nochmal versuchen sollen. Da gibt's dann ein gemeinsames Essen, wo dann auch die Familie von dem Mann und der Mann mit da bei ihr ist und sie soll sich was Hübsches anziehen. Damals war das halt so. Ne? Es wurde gesagt, ja, das kann ja nur an dir liegen, dass der hier eine andere hat. Jetzt zieh dich mal sexy an und mach ihm mal schöne Augen wieder. Und das verbindende Element ist halt, dass sie dann irgendwie am Ende der Folge immer in diesem Club landet und von ihren neuerlichen Sachen erzählt. Und zumindest bei den Folgen, die ich geguckt habe, wurde sie dann immer wieder, das eine Mal kam nur Polizei, aber genau, da hat sie dann schon den Polizisten namentlich gekannt und hat den auch erwähnt. Ja, das ist so das verbindende Element. Mir gehen da die Folgen auch so ein bisschen zu lang, finde ich. Also da geht ja eine irgendwie eine Stunde oder fast eine Stunde irgendwie treffen. Mir fehlt da so ein bisschen für so eine Comedy-Serie so ein bisschen die Pace. Da ist ein bisschen die Luft raus mittendrin, finde ich. Da ist mir zu viel Nebengeräusch und zu wenig der eigentliche Fokus, finde ich. Ansonsten, ja, genauso wie du es gesagt hast, ist eine total sympathische Darstellerin und ich finde, da ist ein bisschen verschenktes Potenzial, auch mit diesem Monk, Tony Schorlaub, glaube ich, der Schauspieler. Ja, das ist alles irgendwie ziemlich cool und macht auch Spaß. Und ich habe auch deswegen weitergeguckt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist jetzt eine richtig geile Serie. So der letzte Pfiff fehlt mir da noch.
Also mir ging es ja also auch so, dass ich eigentlich dachte, okay, die Serie dreht sich jetzt darum, wie sie als Stand-Up-Comedian quasi nach vorne gespielt wird. Was natürlich, wenn du das so erzählst, eigentlich auch Blödsinn ist, weil wenn man sich die Serie genau anguckt, geht es ja im Prinzip darum, die Bewertung des Frauenbildes, also was kann sie jetzt dafür, beziehungsweise wie wird sie groß, also auch der Vater, der Morgenschauspieler, dessen Namen ich wieder vergessen hatte, der sagt ja auch,
glaube ich,
sie kommt ja nach Hause und er macht so quasi die Ohren zu und sagt so lalalalalala, ich will nichts hören, also der ist da, wenn es um Emotionen seiner Tochter geht, komplett raus und wirft ihr, wie du schon sagst, das nachher auch vor und sagt, naja, was habe ich gesagt, wenn du den heiratest, such dir einen starken Mann, dann kannst du heiraten, wen du willst irgendwie und du hast dir einen Schwachen ausgesucht, also die Schuld liegt halt definitiv bei der Frau, seiner Meinung nach, also sie ist die Einzige, die was dafür kann und so. Und das spielen sie halt ganz gut aus. Und du merkst halt auch, sie ist halt auch so eher man könnte fast sagen, so ein bisschen Mauerblümchen am Anfang. Also sie kocht halt und macht und putzt und hält quasi dem Mann den Rücken frei. Und so dieses ganze verklärte Frauenbild, das man in dieser Zeit hatte, das spiegelt sie wieder. Und sie bekommt es aber auch gar nicht mit, obwohl sie halt irgendwo an der Uni war und studiert hat. Kriegt sie das nicht mit und sie ist halt, wie du schon sagtest, witzig. Während der Auftritte ihres Mannes macht sie sich halt schon Notizen und hätte eigentlich einen guten Input auch für ihren Ehemann, aber der es auf der anderen Seite wieder nicht umsetzen kann, weil er eben nicht dafür geeignet ist. Wobei ich immer noch nicht so richtig weiß, was der eigentlich macht in seinem Tagesjob. Aber jedenfalls, sie machen das ja auch nicht um die große Karriere, zumindest vordergründig, sondern eher um den Spaß.
Der ist doch da in irgendeiner Fabrik von dem einen, arbeitet er nicht in der Fabrik von ihrem Vater oder sowas? Diese Plastikfabrik da irgendwas?
Weiß
irgendwas war doch
nicht.
Da gab es da auch nochmal so eine, dass der da irgendwo mit drin ist. Ja.
Na, so oder so. Aber wie Alex auch schon gesagt, das ist wirklich so ein durchaus grundsympathisches Setting, das aber, glaube ich, mindestens zu 80-90% von eben der Hauptdarstellerin lebt, die das einfach großartig macht. Also die sowohl die dunklen Seiten als auch die witzigen Seiten da in den Mann bringt. Rachel Brosnan hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nicht umsonst haben die einen Golden Globe bekommen oder sind die, ja, ne, die hatten einen
die
Golden
haben, Globe. Die ganze Serie hat einen Golden Globe für die beste Comedy-Serie.
Und aber das wäre meine Frage jetzt. Ist es in der zweiten Episode auch lustig noch oder ist das wirklich so dieses...
Ja, es ist schon lustig, aber jetzt, ich habe mich da nicht mehr so weggeschmissen. Ich fand die erste Folge, ja, und dann, ich weiß nicht, wie gesagt ist, die nächste Folge dann auch, das war alles schön und so, ich hab's auch gern geguckt, aber es war jetzt nicht mehr so, wow, so richtig lustig und ich habe es ja bei uns geschrieben, ich fand es dann, ja, sehr nett. Ja, also ich gucke es auf jeden Fall weiter, aber ich werde es noch bis zum Ende gucken, die Staffel, weil irgendwie muss es ja was haben, sonst würde das nicht hier beste Comedy-Serie werden, ne? Also irgendwo muss da ja noch was sein. Vielleicht kriegt das noch einen richtig guten Drive oder sowas, vielleicht bin ich da noch nicht an dem Punkt, aber ich finde es soweit okay, also ich habe genügend andere Serien, die ich nicht weitergeguckt habe und das ist halt eine, die ich auch weitergucke, das ist schon mal was. Vielleicht gibt es auch momentan nicht zu viel Comedy, die mich irgendwie anspricht, das ist halt eine ganz nette Serie. Ich hätte es mir halt echt gewünscht, dass die Folgen immer nicht so ein Dreiviertelstunde oder Stunde gehen, sondern wirklich nur so eine halbe Stunde, hätten sie ein bisschen verdichten können, ein bisschen ein paar Nebenstränge einfach rausnehmen, die irgendwo irrelevant sind für die eigentliche Handlung.
Das ging mir eigentlich am Anfang auch so, das war so ein, ja nicht das, wo es mich ein bisschen abgeschreckt hatte, aber wo ich dachte mir so, oh nee, der Pilot, der geht ja glaube ich gleich mal eine Stunde aber der zieht sich aber auch nicht in die Länge, also es ist nicht mehr so, dass man sagt jetzt, das ist... Da hätte irgendwas unbedingt rausgemusst. Es war halt einfach nur für mich jetzt verdammt lang und dann guckt man es dann doch. Aber ich fand das toll und ich fand auch diese ganzen unterschiedlichen, ja, diese Schichten, die da so analysiert wurden, wo sie leben. Annemarie
gefällt es auch übrigens.
Ja, ja.
hat geschrieben, gefällt mir.
Bei einer starken Frau ist Annemarie immer dafür zu haben, glaube ich.
Was halt ganz gute sind, auch diese Stand-Up-Auftritte, die sie da macht, wo sie halt wirklich quasi aus der Lameng, wie man so schön sagt, ne, einfach mal wirklich so vom Leder zieht. Natürlich zum einen richtet sie das, was wir vorher schon gesehen haben, in der jeweiligen Folge, aber aus ihrem eigenen Blickwinkel und auf eine sehr lustige Art und Weise. Also man kann dann eigentlich schon, während man die Folge guckt, kann überlegen, okay, wie wird sie das jetzt wieder darstellen? Es ist aber dann trotzdem irgendwie ein bisschen anders. Sie lügt jetzt da nicht, sondern sie erzählt es halt auf eine eigene Art und Weise. Das ist eigentlich total lustig. Also sie hat da so ein Gespür dafür in der Serie. Und man sieht es ja auch, als sie ihrem Typen da, als sie noch mit ihm zusammen ist, was da Alex vorhin kurz angerissen hatte, dass sie ihm da was sagt, was er machen soll und was dann schief geht. Da hat er halt irgendwie einen Fleck auf der Kleidung und dann sagt sie
Motten,
halt,
also Löcher, ne, von Motten irgendwie.
Oder Löcher, genau, ja. Dann sagt sie halt, ja, wie er das dann ausschmücken kann, ne, und irgendwie, er steht dann auf der Bühne und sagt nur, ich habe hier ein Loch, keiner lacht natürlich, ne, und so. Also, hat er da überhaupt kein Talent dafür, ne? Er will es aber irgendwie machen. Das Einzige, womit er zur Rande kommt, ist eben mit diesen geklauten Sachen von anderen, was er einfach so auswendig lernt. Und sie stellt sich halt einfach hin und zieht da einfach vom Leder und schafft es halt da wirklich, die Leute mitzureißen. Und das führt dann so weit, dass sogar diese Club-Chefin dann jemand anders von der Bühne schmeißt, wenn sie den Raum betritt. Und dann sagt, komm hier, du nach oben hier. Die andere sofort runter, ne? Weil die natürlich auch weiß, dass da ganz schön abgeht, wenn die da loslegt. Also kann man durchaus gucken. Ich meine, wer Amazon Prime hat, da ist es ja eh mit drin. Also kostet ja jetzt kein Geld in dem Sinne. Und auf jeden Fall ist eine coole Serie.
Daumen nach oben. Ja, hätte ich ja auch, wie gesagt, dann letztlich nicht so erwartet von dem Format, wie es dann angespielt worden ist.
Gut. Ich mein Dokument geschlossen. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich gegeben für eine Wertung.
Was?
Jetzt habe ich wieder auf.
7 oder so, ne? Nee, 6.
6 Punkte nur? Nee, ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen höher gehen. Ich habe 7. War dann etwas enttäuscht nach der zweiten Folge, weil die nicht mehr so. Ich gebe mal auch 7.
Naja, weil der Übergang. Also deswegen, das war ja auch mein. Also ich hätte es schon, sie ist ja definitiv im Fokus dieser Serie. Aber du hast halt trotzdem so wahrscheinlich eine andere Erwartung am Anfang. Also so wie die Geschichte, also bei den Piloten beendet wird, hat man halt das Gefühl, das geht halt in eine andere Richtung. Und dann wird es doch wieder einen Schritt zurückgenommen und es geht mehr so um die Frau als solches und ihr Leben und das Umfeld und das Milieu und die, ja. Naja. Alex, bist du wieder da? Nee, super.
Alexa. Alexa, bist du wieder da?
Oh, das ist auch geil.
Hast du auch Alexa?
Ja. Ja. Kinder cool, lieben ne? das ja.
Ja, super. Alexa, spiel Kindermusik.
Ja, ja.
War das rote Pferd. ja, man kann auch Filmzitate, ne? Alexa, sag mir ein Filmzitat. Oder? Oh, jetzt wahrscheinlich bei unseren Hörern, die das jetzt irgendwie laut zu Hause hören. Okay, das ist eigentlich Fortsetzung folgt auf Alexa?
Keine Ahnung, bestimmt nicht.
Weil Kinocast ist auf Alexa.
Ja.
Das, da muss, da, ja, kann ich dir dann mal sagen, wie du das machst. Also, liebe Hörer, wenn ihr einen Alexa habt, dann könnt ihr das dann mal testen, ob das bei euch geht. Ich sag dem Daniel jetzt, was er da machen muss, damit das geht. Und dann geht das.
Na gut, dann soll's das gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Hier ist der Alex. Tschüss.